ARD.
Smartphone aus, glückliche Kindheit. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber es gibt da einen Trend. Immer mehr Länder wollen Social Media für Jugendliche einschränken oder gleich verbieten. In Australien gilt seit Dezember ein Verbot für unter 16-Jährige. Und Frankreich, Spanien und Österreich diskutieren ähnliche Schritte. Und jetzt die Frage, zieht Deutschland bald nach? Und dann müssen wir schon wieder über die AfD sprechen. In den Umfragen stark, aber hinter den Kulissen fliegen gerade die Fetzen. Vorwürfe von Vetternwirtschaft stehen im Raum, gegenseitige Beschuldigungen, eine offene Schlammschlacht im Landesverband Sachsen-Anhalt. Die Partei, die anderen gern Selbstbedienung vorwirft, muss plötzlich erklären, warum ausgerechnet bei ihr Verwandte gut versorgt sind. Und das alles in einem entscheidenden Wahljahr, in dem die AfD Geschichte schreiben will. Darüber sprechen wir heute in Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und die Experten an meiner Seite, die sich bestens mit den beiden Themen auskennen, sind heute die Korrespondenten Sarah Beham und Kilian Pfeffer. Schön, dass ihr dabei seid.
Hi Linda.
Hi Linda.
Sarah, du schaust ja im Hauptstadtstudio schon lange auf Themen wie Jugendschutz und Digitalpolitik. Fangen wir heute mal nicht in Berlin an, sondern Down Under in Australien. Gilt ja seit Dezember ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Ist das jetzt ein Game-Changer? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Also wenn das eine Beziehung jetzt wäre, ja, dann würde man sagen, ja, schwierig, denn nach 2 Monaten kannst du noch keine komplette Bilanz ziehen. Mhm. Aber Zwischenfazit, also die einen feiern's, die anderen verfluchen es, um das überspitzt zu sagen. Also die australische Regierung sagt, so jetzt 4,7 Millionen Accounts wurden gesperrt von Kids und Jugendlichen. Und nach den Ferien hat man gemerkt, die waren wieder in der realen Welt unterwegs, Bücher gelesen, Fahrrad gefahren und so weiter. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, ja, das kann schon auch umgangen werden. Ich will jetzt hier nicht zum...
Keine Tipps geben.
Absolut nicht, aber die sind natürlich ganz pfiffig, Kids und Jugendliche. Wie du das umgehen kannst, das ist möglich. Da sagt auch die australische Regierung, ja, wissen wir. Das ist jetzt kein Zauberschalter, dieses Gesetz, aber es ist ein Zeichen und es ist einfach ein Weg, der jetzt für andere Länder auch, ja, gangbar wird.
Ich habe es nur gelesen, dass YouTube zum Beispiel an Schulen aber auch weiter genutzt werden kann. Und das ist natürlich so eine gewisse Irritation, oder?
Auch für die Lehrer, ja, die überhaupt nicht wissen, wie soll ich denn jetzt im Unterricht umgehen? Also ist es verboten oder nicht? Oder was bringe ich ihnen bei?
Ja, ja. Also quasi, das sind dann aber sozusagen die guten Videos, ne? Für die sie noch nutzen könnten. Ja.
Pädagogisch wertvoll.
Oh Gott, ich habe Bilder im Kopf, ich möchte das nicht weiter ausspielen. Aber erzählt nochmal, warum hat Australien das durchgezogen? Was wirft man Apps wie TikTok und Instagram und so weiter vor?
Okay, Gegenfrage. Wenn ihr auf euer Handy schaut, ja, habt ihr irgendwie App-Timer oder so eingestellt?
Auf
oder Bildschirmzeit?
No.
So.
Nein.
Ich habe aber nachgeschaut und letzte Woche, ein Tag, allein für soziale Medien, über 2 Stunden. So, und das ist aber noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Bei mir geht auch länger. Und ich habe mich so durch ein paar Studien gewühlt, ja, und da ist es noch nicht einmal außergewöhnlich, diese 2 Stunden. Im Schnitt 15-Jährige in Deutschland 7 Stunden Bildschirmzeit pro Tag.
Das ist schon der Hammer, ja.
Und das ist wirklich eine Zahl. So, das bleibt natürlich alles nicht ohne Folgen. Und warum schaue ich auch? Ich nehme mich da nicht raus. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme mich da nicht raus. Denn diese Plattformen wie TikTok, die sind ja dafür gemacht. Das ist ja kein Zufall, das ist Geschäftsmodell. Wenn ich hier auf der Plattform bin, durchscroll, zack, zack, ein Video nach dem anderen, Belohnung, Dopaminkick.
Ja, so das, Suchtfaktor, ne?
So. Also, und da heißt es auch, mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen hier in Deutschland ist suchtgefährdet. Und die EU-Kommission hat ja letztes Mal auch gesagt, ne, das Design TikTok, ja, suchtgefährdend.
Das ist natürlich die eine Sache. Geht es da auch um politische Inhalte, also Stichwort Radikalisierung?
Naja, das spielt natürlich immer in die ganze Geschichte mit rein. Also Inhalte, die zur Radikalisierung beitragen, sind natürlich die vielbeschworenen problematischen Inhalte. Und du hast es gerade schon angesprochen, wir kennen natürlich die Funktion von Algorithmen. Du schaust dir zweimal rechtsradikale Videos vielleicht auch zufällig an, dann kriegst du noch viel mehr reingespült nach der Idee, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch noch alles Weitere, was wir dir jetzt hier zeigen. zeigen. Und das kann dich natürlich auch in einen Abgrund ziehen.
Jetzt schwappt die ganze Debatte nach Europa rüber und auch nach Deutschland. Die CDU wird auf ihrem Bundesparteitag nächste Woche darüber diskutieren, ob sie ein Social-Media-Verbot will. Da gibt es diverse Unterstützer und auch Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU findet, da muss was passieren.
Wir sind in der Verantwortung, unsere Kinder und Jugendlichen besser zu schützen in der digitalen Welt. Aus meiner Sicht waren wir da über viele Jahre zu naiv. Da finde ich, haben wir zu wenig gemacht in den letzten Jahren. Ich bin entschlossen, hier zu handeln.
Erklär mal ganz kurz, was ist Priens Rolle? Sie hat ja auch eine Kommission eingerichtet, die bis zum Sommer Empfehlungen dazu geben wird.
Genau, vielleicht erstmal zu dem Ton. Den hat sie mir tatsächlich im Interview gegeben. Ah. Karin Prien ist ansonsten eher etwas zurückhaltend, auch was Interviewanfragen angeht. Bei dem Thema aber, da merke ich schon, da will sie raus, da will sie was sagen.
Sie brennt.
Sie brennt für dieses Thema und sie war es ja auch, die letztes Jahr, ne, ziemlich frisch im Amt, diese Debatte angestoßen hat.
Man muss vielleicht nochmal sagen, sie ist Bildungsministerin und Familienministerin gleichzeitig.
Exakt, zusammengeführt Bundesbildungs- und Familien- und Jugend und alles, ne, was diese Gesellschaft auch so ausmacht. Dafür ist sie zuständig und sie hat die Debatte angestoßen, das ist ihr einfach wichtig. Was ich aber auch immer merke, ne, auch wenn das Mikro aus ist, dann redet sie immer noch weiter über dieses Thema, aber ne, nicht von oben herab jetzt nicht sagen, und die Politik gibt jetzt das vor. Und deswegen, ja, ich sehe Kommissionen vor allem in dieser Bundesregierung auch kritisch. Da bin ich die Erste, die das auch kritisiert. Sie hat jetzt bei dem Thema eine Kommission eingesetzt, muss man dazu sagen, 18 Expertinnen und Experten aus sämtlichen Bereichen, Medienpädagogen, Juristen, Ärzte, ne, die das jetzt mal alles sammeln sollen, wissenschaftlich draufschauen sollen und dann Empfehlungen an die Politik. Und da bin ich gespannt, ob Karin Prien, ob diese Regierung wirklich was umsetzt und ob sie auch Wort halten kann. Ich messe sie jetzt dann auch an diesem O-Ton.
Und du hattest ja Gelegenheit, mit Mitgliedern aus dieser Expertenkommission zu sprechen. Und was sagen die? Ist ein Verbot realistisch oder klingt das dann doch einfacher, als es ist?
Erstmal fand ich total bemerkenswert, dass einer der Vorsitzenden der Kommission wirklich mit mir gesprochen hat. Die sind ja jetzt in der Arbeit, es ist also eher ungewöhnlich, dass die rausgehen. Aber genau was du sagst, Kilian, eher scheu. Und das war für mich eher so ein Signal, hey, wir wollen diese Debatte irgendwie auch in der Gesellschaft diskutieren. Wir wollen jetzt nicht hinter verschlossenen Türen alles besprechen. Aber was er mir gesagt hat, Olaf Köller vom Leibniz-Institut, natürlich wird es da Empfehlungen geben, auch was Altersgrenzen angeht. Ganz interessant fand ich 13, 14, 16, wo er gesagt hat, nee, jetzt kein konkretes Alter, denn das ist Talkshow-Niveau. Da wollen sie ja weg davon und dann wirklich fundiert draufschauen. Aber da wird es Empfehlungen geben. Das ist schon mal ganz klar.
Aber klar ist, glaube ich, auch, dass es in jedem Fall schwierig ist, so ein Verbot auszusprechen. Man weiß ja, Europarecht steht irgendwie ein bisschen über nationalem Recht. Das heißt, es ist wahrscheinlich recht schwierig, dann Online-Plattformen eben zu verbieten, wenn man gleichzeitig doch den Digital Service Act hat, der die ganze Sache auf Europaebene regeln soll. Also national wird es nicht so einfach.
Absolut, gehe ich voll mit. Nur die entscheidende Frage ist ja, wie stellst du denn sicher, dass das eingehalten wird? Und weil du jetzt auch die EU-Ebene angesprochen hast, ne, dessen ist sich diese Kommission bewusst. Die große Frage ist halt auch, ob eine EU-Kommission so weit geht. Denn was wir jetzt auch gesehen haben, Spanien, der Ministerpräsident, der ist rausgegangen und hat gesagt, eben Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Prompt kam die Antwort von Elon Musk auf X mit Zitat, ich will es eigentlich nicht wiederholen, aber sowas wie dreckiger Tyrann. Und auch ein US-Präsident Donald Trump stellt sich schützend vor diese Tech-Konzerne. Da geht es nicht mehr nur um Jugendschutz, da geht es um Macht, Einfluss und die Frage, ob diese EU-Kommission sich auch vor Zöllen sorgt, wenn sie da eben strikt dagegen vorgeht.
Das kommt dann natürlich auch wieder dazu. Ja, was ist denn dann mit den Plattformen selbst? Also könnten TikTok, Instagram und Co. nicht eigentlich längst schon mehr tun oder stellen die sich bewusst quer?
Ganz einfach, ja, es gibt AGBs. Und das sind diese Plattformen eigentlich erst ab 13 erlaubt.
Mhm. Davon abgesehen, glaube ich, kann man sagen, ich habe einen spannenden Satz gelesen von einem Soziologen, schon ein bisschen älter, aber der sagt, verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre von dem Soziologen Ulrich Beck. Das heißt so viel wie, ich sage, dass ich total gerne will, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Und so ungefähr würde ich auch das zusammenfassen, wie sich diese Plattformen immer verhalten.
Toll, schön. Das ist doch einfach mal merken, vielleicht jedes Mal, wenn man das Handy anmacht, sich diesen Satz nochmal aufklappen und dann überlegen, ob man heute wieder 7 Stunden Bildschirmzeit hat. Also nächste Woche wissen wir ja mehr, was da sozusagen offizielle CDU-Linie ist. Wie sieht es mit den anderen Parteien aus, Kilian? Wie stehen die dazu?
Die sehen das unterschiedlich. Also Franziska Brandner von den Grünen befürwortet eine Altersgrenze von 16 ausdrücklich, sagt sie. Auch ein Verbot für die Jugendlichen, ist ein bisschen älter, dass sie sich dazu geäußert hat. Also ein Verbot für die Jugendlichen, die jünger sind. Also da sei etwas außer Kontrolle geraten, sagt Brandner. Bei den anderen drei Parteien, SPD, AfD, Linke, die sind eher zurückhaltend in unterschiedlichem Grad. Also die SPD sagt, ja, was ein Verbot angeht, es geht doch eher darum, dass man die Plattformen stärker reguliert, dass es also klare Regeln und Gesetze braucht, was das Mindestalter angeht. Die Linke ist auch gegen ein Verbot. Fraktionschefin Heidi Reicheneck sagt, es muss doch eher darum gehen, dass man den Jugendlichen Medienkompetenz beibringt und die sozialen Medien sicherer macht. Und die AfD ist im Grunde die eindeutigste oder klarste da. Sie sagt, ein Verbot wäre gefährlich und falsch. Es gehöre zu den Aufgaben der Eltern, Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien beizubringen.
Ja, da sind wir tatsächlich beim nächsten Punkt. Also sind es die Eltern zum einen oder sind es vielleicht auch die Schulen? Denn Schutz oder Verbote, wie gesagt, das ist das eine. Experten sagen aber auch, natürlich muss es darum gehen, Kinder und Jugendliche zu stärken, fit zu machen. Und der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Döhl, formuliert das so.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht quasi, ja, ich sag's jetzt mal sehr frech, dumme Kinder bekommen. Also Kinder, die das nicht nutzen, was ihr Hirn ihnen eigentlich ermöglicht. Sich sondern darauf verlässt, dass die KI alle Probleme schon lösen wird, alles übersetzen wird etc. Aber sie sind selber dann nicht mehr in der Lage, irgendein Ergebnis, das ihnen präsentiert wird, auf die Richtigkeit hin zu überprüfen.
Okay, also er geht davon aus, dass die Kinder ziemlich gut damit umgehen können und dann einfach ihr Gehirn ausschalten. Und jetzt die Frage, also ist dann am Ende die Schule mitverantwortlich, das zu regulieren, oder machen wir uns das dann als Eltern wieder einfach und sagen, ja, das ist doch wieder ein Problem für die Schulen?
Also ich finde schon, dass die Schulen da eigentlich stärker nach vorne gehen sollten. Wenn man jetzt auf ganz Deutschland blickt, dann gehen Schulen sehr unterschiedlich natürlich damit um. Ich habe neulich ein sehr interessantes Beispiel gefunden. Das ist eine Berliner Lehrerin namens Maike Hohwein, die hat sich das Fach LEKI ausgedacht, Lernen mit KI. Mhm. Und da geht es dann sehr viel um Grundlagen der KI. Was sind eigentlich Algorithmen? Wie funktioniert das Lernen mit neuronalen Netzen? Was bedeutet es, wenn eine KI halluziniert? Also viele Grundlagenfragen, die da beantwortet werden. Und das soll die Schülerinnen und Schüler befähigen, einfach kompetenter mit solchen Themen umzugehen. Und natürlich gibt es auch das Fach Informatik, das natürlich auch in diese Richtung geht. Aber oft ist es so, und das bestätigt eigentlich jeder, dass das sehr von den Lehrern und Lehrern und ihrer Motivation abhängt, ob die sich darauf einlassen wollen, ob die das Gefühl haben, das ist wichtig, das ist essentiell für Schülerinnen und Schüler oder eben nicht. Und deswegen kann man das nicht generell sagen, aber ich habe insgesamt eher den Eindruck, das geht langsamer voran, als es gut wäre.
Ja, Stefan Döhl hat mir aber auch gesagt, na klar, also Schule wird da auch immer hinterherhinken, wie übrigens auch andere Unternehmen und auch Politik. Aber als ich mit Döhl gesprochen habe, also ich musste erst mal kurz lachen, ne, bei dieser Aussage, und dann muss ich aber auch so stocken und zucken, weil ja, also er hat ja einen Punkt. Was er mir dann auch noch gesagt hat, war, es geht halt dann eher um so diese Basics und um diese Oldschool-Kompetenzen mit, was ist denn eigentlich ChatGPT? Ja, Texte, also ich spreche mit ChatGPT, das heißt, ich muss schon mal schreiben können,
ich muss lesen können, sprechen
und dann auch wirklich das prüfen. Insofern Oldschool analoge Kompetenzen, um dann digital fit zu sein. Und ja, weiß ich nicht, ob man dafür ein eigenes Fach bräuchte, ob man es doch fächerübergreifend besser angehen sollte. Also Österreich plant auch ein eigenes KI-Fach. Da hat mir der Kommissionsvorsitzende übrigens gesagt, also so weit vorpreschen, das werden sie nicht.
Okay, aber man könnte ja sagen, also ich weiß noch an meiner, jetzt Zervakis erzählt von früher, Informatik konnte man freiwillig wählen, aber da wurde dann Programmiersprache gelernt. Da könnte man ja jetzt auch sagen, das macht KI, also lernt doch wenigstens, wie das später sein wird, damit zu lernen. Aber gut, ich kann ja auch mal eine Empfehlung aussprechen an dieser Stelle.
Ja, das ist auch mal eine gute Empfehlung.
Super. Also zusammengefasst kann man sagen, hat man mit einem Social Media Verbot endlich die Kindersicherung fürs Internet gefunden und seid ihr dafür oder dagegen?
Jetzt bin ich gespannt, hä?
Kilian. Du willst, dass ich zuerst, okay.
Go for it.
Ja, ich muss sagen, ich finde eigentlich dieses Signal ganz gut, was von Australien ausgeht. Also, weil dieses Signal ja bedeutet, wir müssen die Sache ernst nehmen. Aber ich bin schon gegen ein Verbot, weil ich glaube, es hängt einfach viel von anderen Faktoren ab, von Erziehung, von klaren Regeln, wie wichtig sind andere Interessen, Sport, Musik. Viele Eltern nehmen da vielleicht auch nicht unbedingt die Rolle ein, die sie sollten. Die Schulen sind auch zurückhaltend. Also ich sehe die Gefahren von Social Media, aber bevor man so ein Verbot raushaut, sollte man doch lieber darüber nachdenken, wie man die Medienkompetenz von Jugendlichen wirklich verbessern kann, wie man die Eltern unterstützt und die Plattform reguliert.
Ich bin anderer Meinung. Also ich gehe da schon mit. Aber also zu einem vollends kindersicheren Ort wirst du das Netz und soziale Medien nie machen können. Muss aber schon sagen, also wir führen unsere Kinder ja auch nicht an Drogen heran. Also Alkohol kriegst du nicht. Auch Filme oder andere Drogen, Zigaretten und sonst was. Warum tun wir das bei sozialen Medien? Also ich wäre für eine Altersgrenze. Je mehr ich auch darüber lese, muss ich wirklich sagen. Und würde uns vielleicht auch nicht schaden. Und es wäre übrigens auch eine Unterstützung eben für Eltern, die du jetzt angesprochen hast, Kilian, dann kann ich meinem Kind vielleicht auch sagen, nee, jetzt nicht. Es ist
verboten.
Die böse
Regierung will das nicht.
Naja, also es geht ja dann Hand in Hand, das sind ja alle gefragt.
Kilian hat einfach Angst, dass er halt wieder mehr Mensch ärgere dich nicht und Uno spielen muss.
Ich spiele total gern Uno.
Das Jahr ist noch gar nicht so alt und wir reden schon wieder über die AfD. Für die Partei könnte es ein Schicksalsjahr werden. 5 Landtagswahlen stehen an, darunter 2 im Osten, bei denen die Partei klar stärkste Kraft werden könnte. In Sachsen-Anhalt träumen manche sogar vom ersten eigenen Ministerpräsidenten. Und jetzt das. Vorwürfe von Vetternwirtschaft, über Kreuzanstellungen, interne Machtkämpfe. Jahrelang hat die AfD anderen Parteien Vetternwirtschaft vorgeworfen. Und nun? Steht sie jetzt selbst genau da, wo sie ihre Gegner hinstellen wollte? Kilian, erklär mal ganz kurz, was ist da los?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit diesem Begriff Überkreuzbeschäftigung an im Landesverband Sachsen-Anhalt. Das heißt, AfD-Abgeordnete haben in größerer Zahl Familienmitglieder von anderen AfD-Politikern angestellt. Also vielleicht nur Beispiele, um das mal konkret zu machen. Der Sachsen-Anhalter Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, der hat einen Parteifreund aus Sachsen-Anhalt, der Bundestagsabgeordneter ist, der heißt Thomas Korell. Und dieser Thomas Korell, der beschäftigt den Vater von Siegmund in seinem Büro. Der ist da Büroleiter und bekommt dafür rund 7.700 Euro pro Monat. Ein Beispiel. Zweites Beispiel, Tobias Rausch, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. 3 Geschwister von Rausch sollen bei einer Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt arbeiten. Sie heißt Claudia Weiß und da gibt es offenbar auch noch weitere Verstrickungen. Und nochmal ein drittes Beispiel. Die Frau von Sachsen-Anhalts Landeschef Martin Reichardt, die soll bei dem Bundestagsabgeordneten Jan-Wenzel Schmidt beschäftigt gewesen sein und auch noch ein weiteres Familienmitglied. Jan-Wenzel Schmidt, der ist in diesem ganzen Landesverband und in dieser ganzen Schlammschlacht, die gerade da stattfindet, eine Schlüsselfigur. Den Namen kann man sich schon mal merken. Und es gibt noch einige weitere Fälle.
Hört sich wahnsinnig verstrickt an. Jetzt muss man natürlich fragen, ist das verboten oder darf man das nicht?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, denn das ist nicht verboten. Also zumindest nicht verboten im Sinne von klar geregelt. Aber natürlich hat das was von Vetternwirtschaft, von Filz. Und ein wichtiger Punkt noch, um diese ganze Geschichte zu verstehen, ist, dass dieser eben erwähnte Jan-Wenzel Schmidt bis zum letzten Jahr Generalsekretär war von der AfD Sachsen-Anhalt und jetzt in einer Art Rachefeldzug diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse und Anstellungsverhältnisse der Presse offenbart hat, also die durchgesteckt hat. Der sollte aus der Partei geworfen werden, ihm werden Scheinarbeitsverhältnisse, Lobbyismus und anderes vorgeworfen und deswegen der Begriff Schlammschlacht, die jetzt im Gang ist und in diesem Zuge sind dann diese Beschäftigungen eben rausgekommen.
Also würdest du sagen, ist das Doppelmoral oder einfach Realpolitik, sobald man selbst an der Macht ist?
Naja, also es wird ja auch öffentlich ausgetragen auf sozialen Medien, auf diesen Plattformen Schlammschlacht. Für die AfD ist es halt insofern brenzlig und eine Doppelmoral. Die Partei trägt bewusst Alternative im Namen, ist bewusst mit dem Versprechen und auch dem Vorwurf angetreten, wir machen es besser als die, um im Wording der AfD zu bleiben, als die Altparteien, denen sie eben auch Vetternwirtschaft vorgeworfen haben.
Das ist der Schwager. Da unten sitzen irgendwie Geschwister, zwei Geschwister. Der ist verheiratet, auch nochmal mit der. Und dann hier ist noch ein Trauzeuge, der irgendwie bei der Deutschen Energieagentur der Chef werden sollte. Also wirklich unglaublich.
Über wen redet Alice Weidel da? Über ihre eigene Partei? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, sie redet über die Grünen und über die sogenannte über die Greichen-Affäre. Dabei geht es um eine Affäre des Energiemanagers Patrick Greichen im Jahr 2023. Der hat als Staatssekretär für den Grünen Robert Habeck im Wirtschaftsministerium gearbeitet und da gab es eben auch einige verwandtschaftliche Verstrickungen. Gestolpert ist Patrick Greichen dann über die sogenannte Trauzeugen-Affäre. Da wollte er seinen Trauzeugen und engen Freund Michael Schäfer auf einen relevanten Posten hieven und das kam raus und da hat Robert Habeck Greichen dann rausgeschmissen Aber diese ganze Geschichte wurde natürlich von der AfD als Zeichen dafür herangezogen, wie verrottet sozusagen das Altparteiensystem ist.
Also inwiefern ist diese Doppelmoral gefährlich? Was würdet ihr sagen?
Nein, ich glaube, es ist sehr gefährlich, wenn man mit AfD-Mitgliedern spricht und ich habe nicht mit wenigen gesprochen, dann sagen die sogar, das ist brandgefährlich, weil es natürlich einer der Gründungsmythen der AfD ist, die Dinge anders zu machen als die sogenannten Altparteien, die man ablehnt, also Vetternwirtschaft, Filz, Korruption, Politiker, die sich den Staat zur Beute machen, wie es immer so schön heißt, und sich die eigenen Taschen füllen. Da war immer das Versprechen, das machen wir ganz anders. Wir sind hier die Aufrechten, mit uns läuft das anders. Und wenn es dann eben nicht anders läuft, dann ist das schon ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Und ist schon abzusehen, welche Dimension das Ganze hat? Also ist das jetzt nur auf Sachsen-Anhalt bezogen oder zieht das tatsächlich größere Kreise?
Also das hat eine beachtliche Dimension angenommen bis jetzt. Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt, aber Stück für Stück werden jetzt mehr Arbeitsverhältnisse offengelegt. Wir wissen von einigen Überkreuzverhältnissen, die es da gibt und wie das natürlich dann ist, wenn du auf mehrere stößt, dann wird noch intensiv recherchiert. Es ist vorstellbar, dass der eine oder andere in der AfD jetzt auch solche Situationen nutzt, um Parteigegner loszuwerden. Mhm. Aber welche Dimension das tatsächlich hat, das können wir, glaube ich, gerade noch nicht sagen.
Und was sagt die AfD selbst? Also wie verteidigt sie sich?
Ja, einige gehen da ganz gezielt nach vorne und posten eben auch in sozialen Medien Videos, wie zum Beispiel auch der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Siegmund.
Was bringt mir denn der bestqualifizierte Mitarbeiter auf dem Papier, wenn er nach einem halben Jahr sagt, Überraschung, ich war von Korrektiv, ich war vom Titanic-Magazin, ich war vom Verfassungsschutz und eigentlich wollte ich hier nur schauen, was du hier so machst und wie eure Strategie ist. Das ist ein reales Problem, was wir haben.
Also er sagt, Vertrauen ist uns wichtig und man müsse sich mehr oder weniger vor Spitzeln schützen. Ist das jetzt eine ernsthafte Begründung oder ist das eher eine Schutzbehauptung?
Also zunächst mal, Ulrich Siegmund geht hier in die Offensive, weil er das Gefühl hat, die Sache kann er nicht gewinnen. Und deswegen ist das Motto hier nicht sich rechtfertigen, sondern selbst attackieren. Nach dem Motto, was heißt hier, ich bin extrem, du bist selber extrem. Das ist so das Grundmotiv. Und insofern würde ich sagen, es ist eher eine Schutzbehauptung, denn er setzt sich mit dem Argument ja überhaupt nicht auseinander. Ich finde aber schon, dass er einen kleinen Punkt hat. Wir hören immer wieder, dass die AfD große Probleme hat, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Da gibt es also quasi einen AfD-internen Fachkräftemangel.
Absolut, das sagen mir auch einige Abgeordnete, mit denen ich gesprochen habe. Andererseits kam mir in den Sinn, ne, als ich nochmal den Ton jetzt auch gehört habe, vorgeschobenes Argument, ja, vor allem beim Thema Spitzeln, ja klar gibt es da ein reales Problem, aber eher will ich schon nochmal sagen, der ehemalige Mitarbeiter auch eines AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah, der ist auch wegen Spionage verurteilt worden, und zwar für China.
Und trotzdem hat die AfD tatsächlich ein Problem. Ich habe es ja auch anfangs erwähnt. Es ist ein wichtiges Jahr für die AfD. Sie wollte in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit bei den Wahlen im September schaffen. Und jetzt sind solche Schlagzeilen natürlich nicht so günstig für die Parteien. Was sagen eigentlich die Bundesvorsitzenden dazu? Also Alice Weidel und Tino Chrupalla.
Ja, die sagen relativ wenig. Also diese Woche schon gar nicht. Ich habe sie angefragt für Beiträge in Tagesthemen und Tagesschau. Da haben sie gesagt, da wollen sie beide nichts dazu sagen. Es war sowieso sehr schwer, da jemanden zu bekommen, der sich da irgendwie offiziell äußert. Also ich habe den Eindruck, die spielen gerade so ein bisschen auf Zeit. Die wollen aussitzen. Das so ein bisschen laufen lassen, aussitzen, sagen dann, ja, da äußern wir uns vielleicht am Montag dazu. Wir hoffen da, dass wir dann einen Bericht aus den jeweiligen Landesverbänden kriegen, wie die dann mit der Situation umgehen wollen. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, dass ein Mitglied im Bundesvorstand mit dem Namen Kai Gottschalk, der auch Bundestagsabgeordneter ist, der hat sich selber als Vermittler im Landesverband Sachsen-Anhalt angeboten, hat gesagt, ja, ich will gern hier, dass man da eine Art Waffenstillstand erreicht. Da geht es dann wieder um diese Schlammschlacht, die ich angesprochen habe, dass also, wenn man jetzt mal Deutsch redet, dass Jan Wenzel Schmidt erstmal aufhören soll, die ganzen Sachen weiter durchzustechen. Was ich da höre, ist aber auch so, der Landesverband Sachsen-Anhalt ist kein Freund von Jan Wenzel Schmidt und ist auch nicht so richtig begeistert von Kai Gottschalk. Insofern weiß ich nicht, ob diese Vermittlungstätigkeit da wirklich tatsächlich Fahrt aufnimmt oder erfolgreich sein kann.
Aber trotzdem stellt sich ja irgendwie die Frage, warum greift der Parteivorstand nicht durch? Also sorgt jetzt sozusagen für Ordnung? Fehlt da der Wille oder die Kontrolle? Also wie ist das zu erklären?
Ja, für mich fehlt da erstmal der Überblick und dann auch wirklich ja durchgreifen zu können, auch zu wollen. Wobei man sagen muss, also Co-Vorsitzender Tino Chrupalla, er ist auch öffentlich aufgetreten in der Sendung Karin Mioska. Und man muss dazu sagen, nach mehrfacher Nachfrage hat er sich dann auch dazu geäußert.
Ich habe da auch ein gewisses Störgefühl, da will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, es ist rechtens, es ist möglich, ein Geschmäckler hat es, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Also ein Störgefühl, reicht das als Reaktion, wenn die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht?
Ja, ich würde sagen, das reicht natürlich nicht. Andere würden sagen, immerhin gibt da mal überhaupt jemand zu. Das ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Interessant in diesem Kontext ist aber übrigens auch eine Recherche des MDR zu der ganzen Geschichte. Und demnach hat Tino Chrupalla im Jahr 2017 die Familienangehörige eines Parteikollegen angestellt. Dabei soll es sich um die Ehefrau des sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Roberto Kunert handeln. Das ist eine sehr aktuelle Recherche und du hast gerade geguckt, er äußert sich auch dazu. Ne?
Genau, ich habe es hier auf X, also ne, hier sieht man auch, er reagiert manchmal nicht auf Anfragen, aber dann wird über die Plattform X hier das rausgehauen. Also ja, aus aktuellem Anlass, er schreibt es auch, genau wie du jetzt beschrieben hast. Er betont da aber auch, wir sind weder miteinander verwandt, noch bestehen über Kreuzbeschäftigungen in seinem Büro und dann PS, bei uns zu Hause sind wir uns einig, einer in der Politik ist genug. Zwinker-Smiley.
Sollen wir das interpretieren?
Ja, ich finde, das sagt ja schon viel aus. Ne? Also, deswegen wird es jetzt einfach auch spannend sein, wie gehen die weiter vor? Was kommt da noch ans Licht? Wird es weitere Fälle geben? Und da positionieren sich ja jetzt auch schon wieder die anderen Fraktionen auch hier im Bundestag. Denn ja, diese Überkreuzanstellungen, rechtens okay, aber das sollte aufgeklärt werden. Und ja, das ist eine Lücke im Abgeordnetengesetz. Und wo eine Lücke ist, wird sie auch ausgenutzt.
Aber glaubt ihr, die werden jetzt alle gekündigt? Werden die alle rausgeschmissen?
Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, man wird irgendwie versuchen, wie kann man denn so eine Art Überblick mal schaffen, wobei möglicherweise das auch eher intern dann abläuft. Man will sich erstmal intern einen Überblick verschaffen und vielleicht wird dann so eine Art symbolische Handlung passieren. Aber ich traue mir da ehrlich gesagt gar keine Prognose jetzt zu, was man daraus macht, weil ich glaube, das ist eben auch eine total schwierige, verratzte Situation. Und wenn du dir anguckst, was der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt selbst sagt, Oliver Kirchner, der bestreitet ja auch, dass es da irgendein Problem gibt, sagt, ja, nee, hier gibt es überhaupt keine Vorwürfe von Vetternwirtschaft, das sehe ich hier alles überhaupt nicht. Insofern muss man da, glaube ich, auch erstmal auf die gleiche Realitätsebene kommen, bevor man überhaupt eine Entscheidung treffen kann.
Aber wenn man das jetzt alles nochmal zusammenfasst, was würdet ihr zum Abschluss sagen? Was sagt das über die Partei aus? Können die in Sachsen-Anhalt überhaupt eine Regierung stemmen? Welches Bild geben die ab?
Also ich glaube, man ist nicht unfair, wenn man sagt, dass sie dort sicher kein gutes Bild gerade abgeben. Das sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob sie die anstehende Wahl gewinnen oder nicht. Die AfD-Wähler, das hat sich immer wieder gezeigt, sind auch tolerant, was ihre Partei angeht, die sie wählen. Ich glaube, eine andere Frage ist, ob sie diese Regierung stemmen können. Darüber wird wiederum auch relativ intensiv im Bundesvorstand diskutiert. Da hat man Zweifel, da fragt man sich, welche Hilfe kann man auch bereitstellen aus eigenem erfahrenen Personal, das man dann vielleicht im Falle eines Wahlsiegs dahin schicken könnte. Es sind auch schon AfDler aus Sachsen-Anhalt nach Österreich mal gefahren.
Zur FPÖ.
Die Schwesterpartei.
Zum Praktikum.
Naja, um zu sehen, wie machen die das denn? Also was können wir da lernen? Was können wir uns danach abschauen? Also,
sowas höre ich aber auch zum ersten Mal.
Ja gut, du musst natürlich, glaube ich, du musst dir irgendwie Hilfe suchen, wo du sie halt kriegen kannst. Insofern holen sie sich da Tipps ab. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus nochmal ausgebaut wird, diese Zusammenarbeit mit der FPÖ, und das alles natürlich vor dem Hintergrund, dass für die AfD wahnsinnig viel auf dem Spiel steht. Selbst wenn sie gewinnen und dann nichts auf die Reihe kriegen, dann wäre das natürlich eine extrem negative Blaupause für die AfD und ihre Regierungsfähigkeit. Und deswegen will man das natürlich auf jeden Fall vermeiden.
Aber da kann noch unfassbar viel passieren. Ja, die Wahlen sind im Herbst. Also wer weiß. Ne? Also, ich wage überhaupt keine Prognose, will nur eben zu diesen ganzen Skandalen und einer möglichen Verwandtenaffäre da jetzt auch sagen, der Blick zurück und vielleicht auch in mein Heimatbundesland Bayern hat gezeigt, wir hatten einen ähnlichen Skandal 2013, die Verwandtenaffäre. Und da wurde hart durchgegriffen. Das Abgeordnetengesetz im Bayerischen Landtag wurde nachgeschärft, extrem nachgeschärft. Und damals standen auch Wahlen an. Tja, die CSU regiert.
Die CSU hat es überstanden.
So,
wir werden sehen. Ja, wie man hier merkt, ein kleiner Stimmungswechsel, auch thematisch. Geschunkelt wurde zwar nicht im Kanzleramt, aber auch hier im politischen Berlin ist gerade ein bisschen fünfte Jahreszeit. Karneval oder Fasching, der Kanzler hat traditionell die Narren fast aller Bundesländer im Kanzleramt empfangen und bei der Gelegenheit klargemacht, dass er schon von Geburt an irgendwie Jeck ist.
Ich bin am 11.11.55 geboren. Und ich hatte im letzten Jahrhundert dreimal Gelegenheit, mit richtig schönen Schnapszahlen Geburtstag zu feiern. Am 11.11.77 wurde ich 22, am 11.11.88 33, am 11.11.99 44. Kann das einer von Ihnen auch toppen? Da sehen Sie.
Ich finde es
schon nicht toppen.
Nee, ich auch nicht. Also ich finde es aber schon beachtlich, dass nur wenn man sagt, wie alt man ist oder wann man geboren wurde, dass da schon einen Tusch gibt und auch Applaus.
Na,
vielleicht
siehst du, Linda.
Probier ich
bei der nächsten Veranstaltung auch, die ich moderiere. Aber gut, also die Karnevalswagen sind politisch, halten wir fest. Der politische Aschermittwoch ist es sowieso. Aber natürlich versuchen Politiker auch mit ihren Kostümen etwas auszudrücken. Also, wer liegt da kostümtechnisch ganz weit vorn? Wer hat sich richtig ins Zeug gelegt? Ist da schon was klar?
Ja, also wirklich, ich bin heute nochmal durch die sozialen Medien, bin durchgescrollt. Ja, da ist mir natürlich einer gleich aufgefallen. Ich muss es sagen, es war Markus Söder, Braveheart, weiß-blau geschminkt. Es war der schottische Freiheitskämpfer. Und er hat ja dann auch dazu geschrieben, lässt eigentlich kaum Interpretationsspielraum, sondern er trifft es halt gleich selbst auf den Punkt. Wir Bayern lieben unsere Freiheit und Eigenständigkeit. Na, das, wenn keine Spitze hier auch gegen Berlin ist.
Also
ich finde schon, aber überhaupt ist bei Söder ja so, egal wie man ihm jetzt gegenübersteht, aber diese Kostüme sind natürlich schon immer der Hammer,
ja,
oder?
Stundenlang
also,
in der Maske.
Mein Liebling war eigentlich Homer Simpson.
Echt? Ja. Meiner war Shrek.
Stimmt, Shrek auch. Du, solange er da nicht wieder ein Lied zu aufnimmt, aber ich glaube, das war Weihnachten, ne? Jetzt für euch die Frage, welches Kostüm trägt Innenminister Alexander Dobrindt in dieser Saison? Wisst ihr es?
Ich weiß es.
Ja?
Ich weiß es auch.
Na los.
Auf drei. Eins, zwei, drei.
Lucky Luke. Der Mann, der schneller schießt als sein Schatten.
Aber die Waffe war eine Banane.
Als sein Schatten.
Puh, also Lucky Luke hatte auf jeden Fall ja eine andere Statur und ich bin noch dabei, die Schere im Kopf zusammenzubekommen. Noch schwerer sind ja tatsächlich Pärchenkostüme, die zusammenpassen müssen. Als was werden sich die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge und die ehemalige Parteichefin Ricarda Lang ins Getümmel werfen? Wisst ihr es?
Also ganz ehrlich, wirklich, wenn ich durch Instagram scrolle, dann
alles.
Ist das kein Quiz mehr.
Ja.
Heute haben sie es nämlich bekannt gegeben. Du weißt es nicht, Kilian?
Ich weiß es nicht, nein.
Ja, dann rat du.
Ach, das ist jetzt aber sehr undankbar.
Tja.
Also es ist natürlich irgendwas mit Grün, irgendwas Sonnenblumiges, irgendwas Gurkiges, irgendwas...
Kalt.
Nee.
Ist es denn sehr originell?
Warte, darf ich es dir zeigen?
Ja, okay.
Ja. Also, okay. Man sieht Superheldinnen, aber das ganz Besondere, hier das Band wie eine Schärpe, Teilzeitheldinnen.
Ach,
naja, also, und das ist natürlich auch eine Spitze.
Das ist ein Statement.
Ja, ihr könnt euch ja sicherlich denken, warum. Schreibt uns gerne eure Ideen dazu. Okay, also das schon mal als kleiner stimmungsvoller Einstieg in die nächste Woche quasi. Sarah Beham und Kian Pfeffer, vielen, vielen Dank für eure Einordnungen und fürs Dabeisein. Ja, das war heute sehr interessant. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir.
Ja, und auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch beim Hören Gedanken gekommen sind oder ihr einfach nur Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und wenn euch Berlincode gefällt, dann folgt uns in eurer Podcast-App, lasst Sterne da oder schreibt gerne einen Kommentar. Das hilft uns sehr und sorgt dafür, dass vielleicht noch mehr Leute mitdekodieren. Und wie immer wollen wir euch natürlich noch einen anderen Podcast ans Herz legen. Amerika verstehen heißt das neue Format des Deutschlandfunks. Einmal in der Woche erklärt der deutsch-amerikanische Historiker Volker Depkert, wie die USA ticken. Gemeinsam mit den Hosts räumt er transatlantische Missverständnisse aus dem Weg und blickt in die Geschichte, um Trumps Amerika von heute besser zu verstehen. Jeden Samstag erscheint eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und weil es so schön war, gibt es hier nochmal ein kleines Geschenk für euch. Könnt ihr euch ja vielleicht als Klingelton runterladen. Das war der März. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.